Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, das dritte Spiel der deutschen Nationalmannschaft ist am Montagabend zu Ende gegangen und es gab den Sieg gegen Lettland, wie erwartet, aber er ist klapper ausgefallen als gedacht, 28 zu 27 nur. Und da müssen wir natürlich drüber reden, müssen wir natürlich auch über andere Ergebnisse reden, denn die Norweger sind weiter und haben dafür gesorgt, dass die Franzosen nicht mehr damit dabei sind. Schlechteste Abstand für die Norweger. Für die Franzosen und auch die Dänen stehen vor dem Aus. Also da gibt es einiges an Themen, die wir besprechen müssen. Mein Name ist Sebastian und das mache ich natürlich, wie immer ich allein habe, dazu einen Experten eingeladen, das ist der Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, vor zwei Tagen haben wir über das deutsche Team gerätselt nach der Niederlage gegen gegen Spanien. Das hat überhaupt nicht funktioniert dort für die deutsche Mannschaft. Wenn wir heute uns das Spiel angucken gegen die Letten, das war 50 Minuten lang okay, solide, es war eine Besserung schon zu sehen. Ja, und dann macht man es wieder unnötig spannend und am Ende ist es nur ein ganz, ganz knapper Sieg nach 27.
Ja, genau. Und wirklich besorgniserregend, was die deutsche Mannschaft im Moment spielt. Insgesamt, man muss sagen, so das einzig Positive an diesem Spiel ist für mich, dass Julius Kühn endlich mal vernünftig und groß eingesetzt wurde mit seinen 7 Toren und 3 Assists. Warum auch immer er nicht...
Acht Tore sogar,
okay. Warum auch immer er jetzt nicht Man of the Match geworden ist, sondern Paul Drucks, auch eine sehr interessante Entscheidung. Auf jeden Fall die deutsche Mannschaft wirklich heute mit oder ohne Torwartleistung, ähnlich wie gegen Spanien, gefühlt sogar noch einen Tick schlechter. Andy Wolf ohne Parade, das habe ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren nicht gesehen. Also das ist unfassbar, wie schwach Wolf im Moment auftritt. Das ist ganz weit weg von dem, was vor einigen oder eigentlich konstant in den letzten Jahren im Nationalteam der Fall war. Und so kann es dann halt auch passieren, dass ein Team wie Lettland, das bei allem Respekt eher zweite Liga ist, dann auf einmal in der Schlussphase das Ding noch fast ausgleichen kann, obwohl Deutschland teilweise mit 7, 8 Toren geführt hat. Also das ist für mich unverständlich und ich bin ganz ehrlich, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, was dann in der Hauptrunde kommt, weil so, wenn du so spielst, dann kriegst du gegen Kroatien eine ziemliche Reibe, dann wird auch ein Spiel in Wien gegen Österreich nicht einfach und auch die anderen Gegner, Weißrussland ist jetzt auch kein Gegner, den du so mit so einer Leistung dann mal eben so schlägst, also da muss die Mannschaft jetzt echt mal langsam aufwachen und vielleicht Christian Prokop auch mal die richtigen Worte finden.
Da hast du schon einige Themen angesprochen, vielleicht erst noch zum Spieler des Spiels. Spätestens seitdem Rui Silva im Spiel Portugal gegen Frankreich Spieler des Spiels gewonnen, Rui Silva hat eine Quote von 2 von 7, glaube ich nicht mal, dass dieses Spieler des Spiels irgendwas bedeutet. Also es tut mir leid, also da muss ich die eher etwas einfallen lassen, wie das verteilt wird. Das erschließt sich mir nicht. Manchmal stimmt es wirklich echt gut. Da kann man mit ihr leichter mit Martin Galia, der ja starke Leistung gezeigt hat gegen Mazedonien oder Nordmazedonien, wie es ja jetzt heißt. Aber bei einigen kann man sich wirklich nur in den Kopf fassen. Also für mich auch Julius Kühn, besser Mann des Spiels gewesen, richtig stark, wurde eingesetzt, er hat reingehauen und genau so haben sie es gemacht. Du hast Bewegung in einem Angriff gehabt, immer wieder Kreuzung mit dabei gehabt, die lettische Abwehr in Bewegung gebracht, das hat echt gut funktioniert, das hat mir wirklich jetzt mal angrifftechnisch in der ersten Halbzeit war es mit das Beste, was ich vom deutschen Team in den letzten Wochen und Monaten gesehen habe.
Ja, und
zumal auch Uwe Gensler gut gewesen ist, das dürfen wir vielleicht auch nicht unerwähnt lassen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Mit 4 von 5 die Quote ist auf jeden Fall okay. 4 Tore ist natürlich für Gensheimer auch immer noch ein bisschen, geht besser, aber ist schon mal ein Fortschritt im Vergleich zu den ersten beiden Spielen, wo er, finde ich, absolut katastrophal war. Mal gucken, vielleicht kommt er jetzt ja langsam mal ins Turnier, wäre auf jeden Fall mal Zeit. Du hast gesagt, im Angriff deutlich verbessert. Ich sag mal so, im Vergleich zu den ersten beiden Spielen auch ehrlich gesagt nicht wirklich schwierig. Wir haben es ja gestern angesprochen, dass Julius Kühn mehr eingesetzt werden muss. Und was macht er? Er wird eingesetzt, macht 8 Buden, wunderbar. Paul Drucks, 4 von 5, finde ich auch eine gute Quote. Alles gut als Mittelmann. Super gemacht. Und von daher, aber für mich ist weiterhin die Abwehr das große Thema, womit ich vor dieser EM nicht gerechnet hätte, dass wir da so lange auch noch nach dem dritten Spiel drüber philosophieren würden, weil das ja eigentlich die Stärke war in den letzten Jahren und das ist ja im Moment so gar nicht vorhanden, was mich schon sehr bedenklich stimmt, was da irgendwie los ist. Also im Spiel gegen Spanien muss man natürlich sagen, dass die Torhüterleistung nicht da war, weil vor allem viele Lücken gerissen wurden in der Abwehr. Aber jetzt so schwache Quoten, das ist schon echt nicht wirklich, ja, nicht wirklich schön für die nächsten Spiele.
Lass uns mal, bevor wir auf die Torhüter kommen, vielleicht auf die Abwehr zu sprechen kommen. Ich hatte ja am Sonntagnachmittag hatte ich, glaube ich, eine Umfrage gestartet bei Twitter, weil ich einfach mal wissen wollte, hey Leute, denkt ihr, dass mir vielleicht Patrick Winschek, der bisher kein gutes Turnier gespielt hat, vielleicht austauschen sollten gegen den Johannes Goller, weil Goller soll ja noch seine Spielzeiten bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das wirklich bekommen wird, aber es hieß jetzt zumindest vor dem Turnier, ob man nicht auswechseln sollte. Zwei Drittel der gelesenen von 12 Antworten waren es zwei Drittel, die gesagt haben, nein, möchten ihn nicht dort sehen. Ich muss aber wieder sagen, Patrick Winschek hat mir wieder nicht gefallen. Die Anspieler an Kreis, die gerade in den ersten 10 Minuten, gab es, glaube ich, 4 oder 5 Anspieler an Kreis, alle sind angekommen. Er war immer der Gegenspieler, der immer zu spät gekommen ist. Gefällt mir ganz und gar nicht. Dann wird er teilweise zu einfach ausgetanzt. Klar, der Innenblock, Pekela und Winschek ist super eingespielt. Die machen es auch in Tequil überragend zusammen. Aber Winschek steht für mich momentan komplett neben sich. Und auch die Halbposition mit Kohlbacher, der es okay macht, aber kein überragender Verteidiger einfach ist. Das müssen wir einfach so knallhart zugeben. Funktioniert halt auch da nicht zusammen. Also das ist halt irgendwie dieses ganze Abwehrverbundsystem, das klappt nicht. Es ist keine Abstimmung mit dabei. Ich kann nicht mal erklären, woran es liegt, weil eigentlich sind dieselben Leute mit dabei, die auch letztes Jahr mit dabei gewesen sind.
Genau, ja. Das ist auch so ein Punkt, der sehr interessant zu beobachten ist, weil eigentlich ist es ist der Abwehrverbund mit einem Pekela, mit einem Winschek und ja, generell die Abwehr ist ja so auch eingespielt eigentlich, auch Fabian Böhm, der dann auf den Halbpositionen gut auch mal decken kann. Also ich weiß auch nicht, warum die da so viele auch wirklich freie Spieler zulassen, vor allem halt am Kreis ist es mir ehrlich gesagt ein ziemliches Rätsel. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was da jetzt in den letzten Wochen, ob man da, keine Ahnung, zu wenig gemacht hat, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber ob man da vielleicht gedacht hat, gut, es wird so viel über die Offensivprobleme geredet, dann lass uns doch mal lieber einen Fokus darauf setzen im Training, ich weiß es nicht, also ich kann es mir auch überhaupt nicht erklären, also es ist ja auch nicht so, als wären Pekela oder Winschek jetzt in einem Formtief in der Liga gewesen, ich bin ja in Kiel auch gut in der Abwehr, also es ist einfach unverständlich. Ich weiß echt nicht, was da auch jetzt noch anders werden soll, wenn man das so belässt. Also ich wäre auch durchaus dafür, Johannes Goller, der ja auch die ganze Zeit mittrainiert, das heißt, er wird jetzt nicht irgendwie noch extra eingefahren oder eingeflogen. Also der ist ja direkt beim Team in Trondheim noch dabei. Also das wäre ja keine Umstellung. Er trainiert ja auch mit. Also warum nicht? Gib dem Jungen doch mal seine Chance.
Ja, das ist jetzt natürlich die spannende Frage. Ne? Also natürlich klar. Ich hatte es, glaube ich, irgendwer jetzt auf Twitter geschrieben, ja, als bei Niederlande gewechselt wurde im Innenblock, hat es auch nicht so funktioniert. Ja, aber nur weil jetzt als anderes funktioniert, die es halt nicht so eingespielt ist, ist natürlich ein bisschen verständlich, klar, aber ich finde, es muss irgendwas passieren, weil so wie das jetzt aktuell ist, das kann nicht weitergehen. Wenn du gegen die Letten, bei allem Respekt vor den Letten, die haben ein gutes Spiel gemacht, die haben gut dagegen gehalten, haben einen starken Dennis Kristupans, okay, aber die haben schon mit 8 Toren gegen die Niederlande verloren und du führst mit 7, 8 Toren und lässt dich nochmal so rankommen. Klar, du wechselst ein bisschen durch, aber trotzdem, das darf nicht passieren, dass du dir nochmal so in Bedrängnis kommst, dass du das Spiel vielleicht mit einem Unentschieden abgibst. Also Leute, ganz ehrlich, bei allem Respekt vor Lettland, absolut unterirdisch und dann müssen natürlich über die Torhüter sprechen. Wir haben vor dem Turnier gesagt, eine Stärke der deutschen Mannschaft hat es im ersten Spiel, war es richtig gut, hat top funktioniert und seit dem Spanien-Spiel ist komplett die Luft raus. Andi Wolf, vielleicht hat sich zu sehr in dieses Spanien-Spiel reingezeigt, er wollte es unbedingt allen beweisen und ist dann irgendwie in ein absolutes Loch reingefallen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Vielleicht war es auch falsch, ihn nochmal zu Beginn der zweiten Halbzeit nochmal einzusetzen. Und in Bitter, jetzt aber von Anfang an gespielt, auch nur 5 Paradenquoten von 19%. Und jetzt stehst du da und jetzt diskutieren Leute mit mir, ob man ihn hätte rausnehmen müssen. Da sage ich, Leute, wenn du ihn jetzt rausnimmst, dann kannst du auch direkt rausschmeißen. Also, was machen wir mit den Torhütern?
Das ist eine gute Frage. Man hat jetzt, also ich finde, also die Statistiken sind schon echt schwach. Also du hattest gesagt, das erste Spiel von Wolf wirklich gut. 12 Paraden, 39%. Und dann gegen Spanien eine Parade, 6%. Jetzt, wie gesagt, keine. Johannes Bitter mit, okay, gegen Niederlande 2 von 5 ist jetzt keine wirklich repräsentative Quote. Und jetzt gegen
Klar.
Spanien 26%, gegen Lettland 19%. Das ist tatsächlich nicht das, was man sich erhofft hat und was man eigentlich auch erwartet hat. Und ja, ich weiß nicht, es ist unfassbar schwierig. Du kannst eigentlich Wolf nicht austauschen, weil du ihn auch vor dem Turnier ganz klar als Nummer 1 festgesetzt hast, auch das Zeichen gesetzt hast, Bitter mitzunehmen statt mit Quenstedt, was ja durchaus gezeigt hat, jo, Bitter, wenn es bei Wolf mal nicht laufen sollte, dann hat man wirklich eine Nummer 2, die sehr gut eigentlich spielt und die trotzdem die Paraden dann holen kann. Und im Moment läuft es halt bei beiden nicht. Und ja, ich weiß nicht. Es ist schwierig. Es ist echt schwierig, ob man da einen Wechsel vornimmt. Du hast ja auch nur eine begrenzte Zahl an Wechseln in einem Turnier. Das heißt, wenn dann irgendwie mal ein Feldspieler verletzt ausfällt und du durch einen Torwartwechsel dann nicht mehr im Kader tauschen kannst, ist es natürlich auch absolut eine katastrophale Situation. Also ich würde es nochmal versuchen im nächsten Spiel, gucken, ob es funktioniert. Ich meine, das nächste Spiel ist dann gegen Weißrussland. Wenn sie sich da fangen könnten, wäre das super. Und wenn nicht, muss man vielleicht dann nach dem Spiel mal überlegen, ob man zum Kroatien-Spiel dann mal einen Wechsel vornimmt. Aber optimal wäre das natürlich nicht.
Nee, auf keinen Fall. Also ich denke, dann natürlich zum Kroatien-Spiel einen neuen Torhüter einzufliegen, ist natürlich schon was, aber es muss irgendwas passieren. Also irgendwie das Zusammenspiel heute Abend, das passt auch noch nicht so richtig. Ja, es ist schon ein Wunder, dass wir jetzt uns wirklich darüber unterhalten, dass eigentlich das Punktspiel der deutschen Mannschaft seit 2016, dass die Abwehr wirklich so überhaupt gar nicht funktioniert. Wie gesagt, 6-0-Deckung, unglaublich passiv. Also da können Kristopans kann die auf 8 Metern kommen oder 7 Metern und da geht keiner ran, da springt nur einer hoch. Also da erwarte ich mir mehr Körperlichkeit, mehr Aktivität. Die müssen es auch mal spüren, dass man, wenn man in die Abwehr kommt, dass es mal wehtut. Klar, Kohlbach hat 2x10 Minuten gesehen und auch ein Windcheck. Aber das war jetzt nicht eine Aktion, wo ich denke, hey, da waren die einfach nur zu spät dran, da waren sie einfach zu schwach. Dann musst einfach mal zeigen, musst körperlich sein, musst einfach mal wirklich mal reinhauen. Wenn ich jetzt angucke, ich habe das Spiel der Slowenien gegen die Schweden nochmal angeschaut. Was die Slowenen für eine Abwehr gespielt haben. So eine Abwehr musst du spielen. Sofort dran, überhaupt alles unterbunden, was sie in Aktion machen wollten im Rückraum. Das war richtig, richtig gut gespielt und unsere Abwehr, ja, guckt zu, auf 7 Metern, wie der Kristopans hochsteigt, wobei wirklich hochsteigen tut er jetzt nicht, aber wie er dann mit seinem Arm was 2,30 Meter runterwirft und das ins Tor reinknallt, das kann es halt auch nicht sein. Ja, das vielleicht jetzt zur deutschen Abwehr und Tim, ich habe mir noch ein weiteres Thema aufgeschrieben, ich habe es auch bei Twitter geschrieben, ich habe dafür auch ein bisschen Kritik bekommen, ist auch komplett ehrlich, aber ich finde, die Auszeiten von Christian Prokop, sie gefallen mir nicht. Sie sind nicht, wo ich sagen würde, der Mann hat hundertprozentig Kontrolle über das Team, der weiß, wovon er redet, der macht die Jungs heiß, er motiviert sie. Ich habe nicht den Eindruck, dass er das hinkriegt, dass er so ein Typ dafür ist, mal, wenn es nicht läuft, einfach mal auf den Tisch zu hauen und sagen, Leute, was macht ihr eigentlich für eine Scheiße hier?
Ja, sehe ich wirklich ähnlich. Prädestinierend oder bezeichnend dafür eigentlich die Situation im Spanien-Spiel, wo man als man dann mit 10 Toren oder mit 9 Toren hinten lag, eine Auszeit genommen hat. Diese Auszeit, ich habe mich beim Schauen dieses Spiels gefragt, wie kann er bei dem Spielstand in diesem wirklich wichtigen und wegweisenden Spiel für diese EM so ruhig sein und einfach die nächsten Spielzüge ansagen und da vielleicht ein paar kleine Veränderungen in der Abwehr machen. Also, wenn ich Trainer wäre, ich würde die ja aber mal sowas von zusammenstauchen. Also, das kann doch nicht sein. Das war eine absolute Nullleistung. Und er stellt sich dann dahin und sagt, ja, Jungs, hier, das und das, nächstes Mal müssen wir das und das besser machen und so weiter. Achtet hier und da drauf. Klar, du kannst die Mannschaft nicht eine Minute komplett zusammenstauchen, ganz klar. Verstehe ich auch. Aber wenigstens mal am Anfang ein Zeichen setzen, dass jetzt bei den Spielern mal ankommt, dass sie sich mal ein bisschen zusammenreißen sollten und mal kämpfen und ja, fighten füreinander. Danach kannst du ja dann den nächsten Spielzug ansagen und deine Veränderungen, die du dir im Kopf gesetzt hast, dann vornehmen. Ohne Frage. Aber ich finde auch, man braucht da einfach eine deutlich andere ja, Mentalität, finde ich schon. Generell. Also in dieser Mannschaft hast du wirklich auch schon im ersten Spiel, finde ich, phasenweise Phasen gehabt, wo die Mannschaft schon mit teilweise ja irgendwie hadert und nicht ganz zufrieden ist. Konnte man ja auch nicht sein bei der Leistung, aber ich finde, im Spanien-Spiel hat man sich dann auch schon echt aufgegeben und ja, ich finde auch dieses Hergeben dieses Vorsprungs, dieses deutlichen jetzt gegen Lettland zeigt, wie ja wahrscheinlich auch verunsichert und mental irgendwie instabil diese Mannschaft im Moment ist. Und das ist natürlich dann auch zum Teil durchaus die Aufgabe des Trainers und des Trainerteams, darauf zu achten, dass es nicht passiert. Und ja, das sehe ich auch im Moment sehr, sehr kritisch. Und es stellt natürlich auch so ein bisschen in Frage, was da letztes Jahr bei der WM so gut gelaufen ist, vermeintlich. Und da stelle ich mir die Frage, ob da der Heimvorteil nicht doch eine sehr viel größere Rolle gespielt hat, als wir vielleicht gedacht hätten. Also, keine Ahnung, vielleicht war dann das Spiel im Halbfinale gegen Norwegen, wo man wirklich weit weg war, kein Ausrutscher und kein schwarzer Tag, sondern wirklich ja die Normalität dieser Mannschaft eigentlich.
Das ist jetzt natürlich sehr, sehr harte Worte. Ihr hört es, wir sind da wirklich jetzt sehr, sehr kritisch auch, aber ich denke, das müssen wir auch in die Situation sein. Diese Mannschaft, sie hat viel Potenzial, sie hat viel Qualität. Wir haben im letzten Mal schon darüber gesprochen. So dieser Anführer dieser Mannschaft, der fehlt einfach. Klar, ein Fabi Wied ist nicht mit dabei, ein Steffen Weinhold ist nicht mit dabei, Manni Strobel ist nicht mit dabei. Das sind alles erfahrene Leute, die da auch mal in gewissen Situationen auch mal vorweggehen können, die Jungs mal heiß machen können, die erfahren sind, die genau wissen, wie man sich aus solchen negativen Momenten dann auch auf internationalem Niveau mal rausziehen kann und dann wirklich bessere Leistung zeigen kann. Das haben sie jetzt nicht mit dabei. Trotzdem ist natürlich jetzt in der Situation die Chance für jeden in diesem Team vorwegzugehen, zu sagen, hey, ich mache jetzt mal nieder dieser Mannschaft, aber irgendwie versteckt sich so jeder hinter dem Nächsten und will bloß nichts falsch machen, will bloß jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, in die Fußstapfen von XY treten, will keinem auf die Fuß treten. Das habe ich auch den Eindruck bei Prokop, dass der vielleicht noch ein bisschen gehemmt ist aufgrund dieser ganzen Geschichte, die es bei der EM 2018 gegeben hat, wo scheinbar mehr kaputt gegangen ist, als wir es uns im Endeffekt doch jetzt ja so nehmen können. Das ist nicht so, als ob ja das so kritisch funktioniert. Das ist so für mich zumindest der Eindruck von außen. Das passt irgendwie nicht ineinander. Die Gerätchen greifen nicht so rein. Ich finde, für mich persönlich lässt du den Spielern noch zu viel Freiraum in den Auszeiten zu sagen, hey, das spielen wir jetzt offensiv, das spielen wir jetzt defensiv. Ich finde, wenn man andere Trainer anguckt, den Mike Marula, den Lupomir Vranjes, den Claude Onesta, auch Lino Cervé jahrelang, die haben klare Ansagen. Sie sind der Chef auf dem Platz. Sie sagen, was passiert. Und das fehlt mir manchmal bei meinem Pro-Cup. Das fehlt mir aber von anderen Spielern. Es ist momentan so, wie es ist. Ich sehe nicht unbedingt, dass wir jetzt ins Halbfinale einziehen werden. Ich habe da eher Bedenken, dass es überhaupt, viele Siege geben wird in der Hauptrunde. Das müssen wir mal gucken. Denn mit der Leistung und auch mit diesen Grade, also nicht aus dem Negativstrudel rauszukommen, kann es gegen Mannschaften wie ein Weißrussland, wie in Österreich, die ja momentan danach aussehen, als ob sie reinkommen müssen, das ist aber nicht so ganz sicher, oder aber auch andere Mannschaften, wie dann vielleicht Nordmazedonien oder Tschechien oder auch natürlich Kroatien, wird das natürlich ganz, ganz schwierig, und da mal gucken, wie es am Ende dort sein wird. Das Gute ist schon mal aus solcher Sicht, sie sind bei einem Olympia-Qualifikationsturnier mit dabei, aber ich denke, Tim, Olympia-Gold, das Ziel, das man mal hatte, liegt, glaube ich, ganz, ganz weit weg.
Ja, und du sagst es, wir sind da relativ kritisch im Moment, aber wir müssen auch kritisch sein. Das Ziel bei dieser EM, mit dem man angetreten ist, war Halbfinale. Daran muss sich die Mannschaft definitiv messen lassen. Und hinter hervorgehaltener Hand wurde natürlich auch gesagt, wenn wir dann im Halbfinale sind, wollen wir es nicht so wie letztes Jahr machen und dann das Spiel Platz 3 noch verlieren, gegen übrigens Frankreich, die dieses Jahr in der Vorrunde ausgeschieden sind, mal so nebenbei. Ja, man will dann natürlich mindestens mal in Bronze holen. Und ich weiß, es ist einige Jahre her, dass Bob Hanning dieses Ziel und der DHB dieses Ziel aufgestellt haben mit Olympia 2020 Gold. Ich glaube, da war auch Dago Sigurdsson noch Trainer. Aber auch daran muss man sich von Verbandseite dann auch ehrlicherweise messen lassen. Und ich finde, ehrlich gesagt, das Ziel, also beide Ziele sind im Moment meilenweit weg und dementsprechend kritisch muss man dann auch sein. Also das ist dann halt auch quasi selbst verschuldet, wenn man es so formulieren will.
Und natürlich mit solchen Leistungen sagt man natürlich nicht dafür, dass das Medienecho sich entsprechend ändert. Ich fand den Artikel von Spox sehr gut, den kann ich noch jedem empfehlen. Sich mal zum Krise von Uwe Gensheimer, der eigentlich gar nicht so schlecht gewesen ist, bei den letzten 5 Turnieren 3-mal echt gut gespielt hat. Nur 1-2 jetzt, wo es jetzt nicht läuft, also das Aktuelle. Und dann, ich meine, das war, ich weiß gar nicht mehr genau, welches das war, wo nicht so überragend gewesen ist. Aber das war schon eine sehr, sehr sachliche Analyse. gelandet. Deswegen mal gucken noch. Wir werden natürlich auf jede Situation natürlich genau das Auge drauf haben. Auch auf Christian Prokop, dessen Name dann vielleicht auch am Ende der EM diskutiert wird, je nachdem, wie es aussehen wird. Und schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft uns dann in der Hauptrunde macht. Denn da wollen wir uns jetzt beschäftigen. Denn es stehen jetzt ein paar Mannschaften schon fest für die Hauptrunde. Wir haben schon gehört, Kroatien, Weißrussland. Das sind die beiden, die aus Gruppe A, die auch heute fertig gespielt wurde, am Montagabend feststehen. Aber das vielleicht mehr hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Ja, und wir sind wieder zurück bei Anruf und wollen uns jetzt mit dem Spielen in den anderen Gruppen beschäftigen, wie ihr es von kennt, von letzten Aufnahmen, die wir gemacht haben, die wir online gestellt haben, und fangen wieder in Gruppe A an, in der Gruppe, die mit Deutschland auch ja in die Hauptrunde gehen wird. Und wir haben es ja schon gesagt, Kroatien ist sicher nur auf Platz 1. Jetzt haben sie das Spiel abschließend gegen Serbien gewonnen. Das war ein sehr, sehr knappes Ding am Ende 24-21. Damals sah es nicht unbedingt auch. Es war die erste Halbzeit sehr, sehr schwach. Lagen sie sogar zurück mit 8-10 gegen Serbien, aber haben dann einen kleinen Zwischenspurt gestartet und dann entsprechend die Führung geholt. Spannend natürlich war das Spiel, Tim, Montenegro gegen Weißrussland. Das Spiel um Platz 2 hätte man durchaus erwarten können, das wird vielleicht ein bisschen enger. Ne? Beide Spiele haben beide haben eins gewonnen, beide gegen Serbien gewonnen. Am Ende aber Weißrussland mit einer Machtdemonstration, 9 Tore Unterschied am Ende, 36-27. Und das, obwohl eigentlich Montenegro einen guten Torhüter hatte.
Genau, ja. Überraschend deutlich, finde ich auch. Generell der zweite eigentlich wirklich sehr überraschend deutliche Sieg. Auch das 35-30 gegen Serbien fand ich schon sehr, sehr gut. Und ja, du hast es gesagt, Nebojša Zimić hat wirklich einen guten Tag gehabt mit 15 Paraden und 36%, einen 7 Meter gehalten. Aber das konnte der Mannschaft tatsächlich nicht helfen, obwohl die weißrussischen Torhüter nur mit 7 Paraden bei 34 Versuchen, also 21% zusammengerechnet, ja, aufwarten konnten. Und ja, das liegt einfach daran, dass die Montenegriner ein paar technische Fehler zu viel hatten. Ich glaube, 14 an der Zahl zu viel.
14 hat, ja.
Ja, das, so kannst du dann natürlich so ein Spiel nicht gewinnen. Also wenn du alleine 10 dieser technischen Fehler streichst, 4 kann man ja noch einigermaßen hinnehmen in dem Spiel, aber 14 und im Vergleich Weißrussland mit 6 technischen Fehlern, und ja, das war definitiv der Unterschied in diesem Spiel und natürlich bitter für Zimić, also so ein Riesenspiel machen und dann trotzdem mit 9 Toren verlieren und 36 Gegentore bekommen, also bitter, sehr, sehr bitter, ja, für Montenegro.
Ja, nur zum Vergleich, die Würfe, die beide Mannschaften getätigt haben, Montenegro 46 und Weißrussland unfassbare 58 Würfe. Das ist quasi einer pro Minute. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das, glaube ich, wird den der Nationaltrainer der Montenegriner überhaupt nicht zufriedenstellen, Zoran Roganovic. Das geht natürlich gar nicht. Da muss die Abwehr viel bessere Leistung zeigen und dafür sorgen, dass man ja nicht so einfach Gegentore kassiert. Natürlich, die technischen Fehler sind ein Grund dafür gewesen, dass man am Ende dann so viele Gegentore kassiert. Das ist aber auch nur 5 Fastbacks eigentlich gewesen. Also ja, da muss auf jeden Fall einiges besser werden bei den Montenegriner. Natürlich sind jetzt raus, aber Weißrussland, die haben es schon gesagt, die Mannschaft muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Hatten mit Mikita Vailupau den besten Werfer, 7 Tore bei 12 Versuchen, auch Spiel des Spiels gewesen. Da war die Auszeichnung korrekt richtig, da hat die EF alles richtig gemacht. Und deswegen gucken wir mal drauf, wie dann die deutsche Mannschaft gegen Weißrussland schlagen wird, denn auf die Mannschaft muss man mit Sicherheit aufpassen. Sehr, sehr aggressiv auch in der Abwehr und jetzt nicht überragend sind Torhüter vielleicht, aber trotzdem eine Mannschaft, die man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen kann. Wir werfen den Blick jetzt auf Gruppe B, denn in Gruppe B ist noch alles offen. Da kann wirklich noch vieles passieren, denn dort haben die Österreicher zwar ihr Spiel gewonnen, wie erwartet gegen Ukraine mit 34-30, aber das Spiel Tschechien gegen Nordmazedonien hat dafür gesorgt, dass es jetzt spannend ist. Tschechien gewinnt gegen Nordmazedonien. Deswegen muss Nordmazedonien, wenn sie drinnen bleiben wollen, gegen Österreich gewinnen und damit hätte die Tschechische Republik dann auch mit einem gleichzeitigen Sieg gegen Ukraine eine Chance. Das wird ein sehr, sehr interessanter Tiebreaker zu werden. Also in der Gruppe B ist noch alles offen.
Definitiv. Und ja, die Tschechen haben alles in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen die Ukraine sollte eigentlich theoretisch machbar sein, obwohl sich die Ukrainer wirklich deutlich besser schlagen, als ich es erwartet hätte. Gegen Nordmazedonien hat man wirklich in allerletzter Sekunde mit 26-25 verloren. Jetzt auch gegen Österreich 34-30, ein knappes Spiel abgeliefert. Also das wird auf jeden Fall kein Spaziergang für die Tschechen. Es war auf jeden Fall erstmal wichtig, gegen Nordmazedonien zu gewinnen. Ja, und ich denke, das wird auf jeden Fall ein richtig heißer Tanz zwischen Österreich und Nordmazedonien. Denn wenn man bedenkt, dass falls Nordmazedonien dieses Spiel gewinnt und auch Tschechien dann die Aufgabe gegen die Ukraine löst, dann wären Österreich, Tschechien und Nordmazedonien mit 4 Punkten in der Tabelle. Und ja, das wäre dann ein schöner Dreiervergleich. Und da bin ich dann echt sehr gespannt, wie der ausgeht. Denn ja, bisher waren die Duelle zwischen diesen Mannschaften ja relativ eng. Österreich hat mit 3 Toren gegen Tschechien gewonnen. Ja, Tschechien wiederum mit 2 gegen Nordmazedonien. Ich denke, ähnlich knapp sollte es eigentlich auch zwischen Österreich und Nordmazedonien werden. Also das könnte tatsächlich wirklich sehr, sehr spannend werden.
Unfassbar Wurfquote übrigens beim Sieg der Tschechen gegen Nordmazedonien. 82% Wurfquote. Überragend dort gewesen. Also wirklich, solche Quote habe ich, glaube ich, bisher noch nicht gesehen. Also kann ich mich daran erinnern, dass mal so eine starke Wurfquote dort gesehen habe. Natürlich bei Nordmazedonien wird es viel natürlich darauf ankommen, wie Kirill Lazarov gewesen ist. Wieder 11 von 13. Wirklich ein ganz, ganz wichtiger Mann dort beim Nordmazedonien, während die Österreicher sich vor allen Dingen auf 3 Leute verlassen können. Nikola Bilic, bitte liebe EF, schreibt ihn richtig. In eurer Statistik, da steht Nikola Bilic, das ist natürlich entsprechend falsch. 10 von 16 dort gehabt beim Sieg der Ukrainer. Jago Bursovic auch wieder gut gewesen mit 7 von 10 gegen die Ukraine und Robert Weber mit 8 von 8 auch ein wichtiger Mann dort gewesen. Und auf diese 3 wird sich auf jeden Fall die nordmazedonische Abwehr konzentrieren müssen, wenn man gewinnen will, denn da darf man nicht so viele Tore zulassen von diesen 3, um dann entsprechend dort die Überraschung machen und diesen spannenden Dreivergleich dann zustande kommen zu lassen. Tim, dann lass uns zur Gruppe D kommen und zu der größten Überraschung bisher in diesem Turnier. Das müssen wir, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen. Denn Frankreich ist nach nur 2 Spielen in der Vorrunde ausgeschieden. Sie haben keine Chance mehr, eine Runde weiterzukommen. Damit war nicht so zu rechnen, denn es ist das schlechteste Abschneiden von Frankreich seit der WM 1978. Damals waren die 16. Da. Das musste man auf der Zunge zu lassen. So schlecht bei der WM waren sie bisher übrigens noch nie. Also ja, wirklich ein Turnier zum Vergessen für die Franzosen.
Jo, definitiv. Und das kam zustande natürlich nach ihrer Niederlage im Auftaktspiel gegen Portugal, dem 25-28. Verlor man jetzt auch das Spiel gegen Norwegen, die Gastgeber, mit 26-28. Und ja, es war wirklich das erwartet spannende Spiel, das erwartet knappe Spiel. Es ging hin und her. Man hatte auf französischer Seite auch lange die Möglichkeit, wirklich ja mit einer Führung weiterzuziehen, aber hat so ein bisschen verpasst, quasi wegzuziehen. Und ja, das nutzten die Norweger dann definitiv wieder mal eiskalt. Sander Sargosen, 10 von 15, wieder überragend, was der im Moment spielt, ist fantastisch. Also auf den, ja, freue ich mich auch sehr, wie gesagt, im Sommer, wenn er nach Kiel kommt. Das wird auch wirklich ein Happening, jedes Spiel. Und ja, ansonsten Torbjörn Bergerud, 39% gehaltene Bälle, 16 Paraden. Sehr, sehr starkes Spiel auch von ihm. Gerard konnte sich zumindest ein bisschen steigern mit 11 Paraden und 29%. Aber das reicht dann halt nicht. Wir hatten es ja angesprochen, dieses Torhüter-Duell und die Torhüter-Position bei den Franzosen. Schwachstelle und auch in diesem Spiel leider aus ihrer Sicht ja so ein bisschen ausschlaggebend. Ansonsten Nikola Karabatic, 3 von 7 nur aus dem Feld. Auch nicht das, was man so gewöhnt ist, auch generell. Elohim Prandi, 1 von 6, also schwache Quoten. Der einzige wirklich überragende mit Fabregas am Kreis, 8 von 9. Aber ja, am Ende reicht es nicht und man steht nach 2 Spielen mit 0 zu 4 Punkten da und ist tatsächlich schon raus.
Mhm, auf jeden Fall. Und damit war, wie gesagt, so nicht zu erwarten. Vielleicht noch ein, zwei weitere Statistiken. 53% natürlich entsprechend schwach. Was mich gewundert, ich habe mir nochmal die Statistik auch nochmal aus Portugal-Spiel angeguckt. Gerade aus Würfe von aus dem Rückraum war die Quote unterirdisch schlecht. 4 von 12 gegen Portugal, gegen Norwegen waren es 6 von 21. Also das ist wirklich für die Klasse, die diese Mannschaft im Rückraum eigentlich besitzt, ist das wirklich absolut unterirdisch. Da muss auf jeden Fall viel, viel mehr einfach zustande kommen. Natürlich, klar, wenn man sich das wirklich anschaut, Dicker Mem 0 von 4, den Brandi 1 von 5, den Roman Nagar 1 von 3, den Bremen Lied, das noch am besten gemacht hat, mit 3 Toren, den 3 von 5, den Nikola Karabatic 1 von 4, also da auch insgesamt zu viele Schwäche-Dinger mit dabei gewesen. Und was ich auch sagen muss, Tim, gerade in so entscheidenden Phasen haben sie jetzt zum zweiten Mal in Folge überhaupt nicht souverän agiert, wie man es eigentlich von ihnen gewohnt ist. So ruhig, abgeklärt. Ich hatte in Norwegen das Gefühl, auch 10 Minuten vor Schluss schon, wo sie mit 2 Toren zurückgelagen, die wollten unbedingt in der nächsten Sekunde das Tor erzielen, um auszugleichen. Und das waren so viele behastete Aktionen mit dabei, unter anderem ja Luc Abalio, wo er komplett eigensinnig in der letzten Minute Richtung Tor läuft und den Ball übers Tor wirft. Und auch gerade von so erfahrenen Leuten, also da erwarte ich mehr und da, ich glaube, wird es vielleicht auch Zeit, sich dann von gewissen Leuten dann vielleicht zu verabschieden, die schon ein bisschen älter sind.
Ja, wenn ich jetzt, wann dann, haben die Höhner mal gesungen. Ja, also ich könnte es mir definitiv vorstellen. Du hast gesagt, Luc Abalio, also diese Aktion am Ende fand ich auch sehr strange. Er ist natürlich dafür bekannt, durchaus auch mal aus dem Rückraum zu werfen, aber es waren gefühlt 10, 11, 12 Meter. Dementsprechend hoch über das Tor ging der Ball dann auch. Und ja, es wird natürlich auch schon über das zumindest Nationalmannschaftskarriereende von Nikola Karabatic spekuliert. Ich würde es ehrlich gesagt nicht wundern. Man hat ja auch in diesem Kader schon einige wirklich junge und vielversprechende Spieler. Man hat im Nachwuchsbereich, der Nachwuchsbereich in Frankreich ist ja auch top besetzt, das muss man natürlich auch zugeben. Also man hat natürlich vor allem durch diese Zentralförderung, die es in Frankreich gibt, beste Voraussetzungen eigentlich. Natürlich muss sich dieses Team dann erstmal in den kommenden Jahren wieder entwickeln auf diesem Niveau. Aber ja, wie gesagt, jetzt wäre schon der perfekte Zeitpunkt, denjenigen dann mal vielleicht nahezulegen, die Nationalmannschaftskarriere mal zu beenden.
Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich den aussprechen würde, den beiden. Mal gucken, wie es da dann am Ende dann aussehen wird, ob dann die Entscheidung kommt, zu sagen, hey, wir möchten es mit euch dann vielleicht machen, vielleicht nach Olympia, mal gucken. Es hängt ein bisschen davon ab, wie man jetzt Richtung Olympia-Qualifikationsturnier gehen möchte, ob man mit denen weiter dort machen möchte oder vielleicht einer sagt, hey, ich habe da jetzt irgendwie keine Lust mehr drauf. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie es dann bei den Franzosen weitergeht da. Ich denke, muss man auch gerade dann hoffen, dass vielleicht auch ein Kouachi Mahé wieder zurückkommt, denn ich denke, da merkt man schon, dass da vielleicht so ein zweiter Regisseur dort einfach fehlt hinter einem Karabatic. Da erwarte ich mir noch ein bisschen mehr. Da vielleicht auch mal, dass man dann mit 2 Linkshänder vielleicht auch mal im Rückraum spielen kann. Die Qualitäten hat man dazu schon mit einem Mitchelson, mit einem Remeli oder auch einem Dikamem. So, dann freuen wir uns jetzt am Dienstag, also wenn ihr den Podcast hört, auf jeden Fall auf das Spiel der Portugiesen gegen Norwegen. Auf jeden Fall einschalten, 20.30 Uhr, das wird ein richtig, richtig heißer Tanz. Also ich traue den Portugiesen alles zu, auch wenn sie sich schwer getan haben gegen Bosnien, nur 27-24 gewonnen. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, das ist auf jeden Fall, was man sich ins Auge fassen sollte, was man auf jeden Fall gucken sollte als großer Handballfan. Und Tim, lass uns dann vielleicht dann weiter wechseln zur Gruppe E. Denn auch in Gruppe E sieht es momentan danach aus, dass ein Team, was als hoher Favorit gehandelt wird, ausscheiden kann. Denn die Dänen haben nach der Niederlage gegen Island auch gegen gegen Ungarn nicht gewinnen können. Und das, obwohl, da muss man mal aus der Zunge zergehen lassen, Niklas Landin hat von 44 Bällen 20 Bälle gehalten. Und trotzdem gewinnt man dieses Spiel nicht.
Auch dieses Spiel war wirklich sehr interessant. Also die Dänen lagen tatsächlich relativ lange auch durchaus deutlicher zurück, immer mal wieder so mit 3, teilweise auch 4 Toren. Dann ist Niklas Landin komplett heiß gelaufen. Er hat teilweise sein Tor vernagelt, das war unfassbar. Und am Ende 45% gehalten und du kannst dieses Spiel trotzdem nicht gewinnen. Eine kritische Szene am Ende natürlich, kurz vor Schluss, ungefähr 10 Sekunden vor Schluss, die Dänen in Ballbesitz mit der Chance, die Führung zu erzielen. Mikkel Hansen geht auf halb links zwischen den Verteidigern durch und wird meiner Meinung nach ehrlich gesagt gefoult. Und also ich hätte mich nicht gewundert, wenn es dann 7 Meter gegeben hätte. Die Schiedsrichter haben anders entschieden. Ich weiß es nicht, aber sie haben halt weder Freiwurf noch 7 Meter noch Stürmerfolge pfiffen, was ich in dieser Situation nicht verstehen kann. Also eins von den 3 muss es sein. Ja, das war definitiv bitter für die Dänen. Also da wurde ihnen mindestens mal ein Freiwurf kurz vor Schluss nochmal weggenommen und damit der Ball. Die Ungarn konnten in der Folge den Ball nicht mehr im Tor unterbringen und haben ihn irgendwie ein bisschen vertändelt nach der Auszeit, was definitiv auch ja, ein bisschen ungeschickt war. Also ja, das war wieder ein Spiel, wie auch gegen die Isländer, sehr eng und am Ende können sie es nicht gewinnen, was sehr ungewöhnlich ist für diese Truppe, die ja in den letzten Jahren eigentlich ja alles dominiert hat und jetzt schon ziemlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Natürlich haben sie auch durchaus Probleme mit Verletzungen, aber diese Mannschaft sollte eigentlich in der Lage sein, sowohl gegen Island und als auch gegen Ungarn zu gewinnen. Und ja, jetzt sieht es echt sehr, sehr düster aus für ihre Chancen auf die Hauptrunde.
Jetzt brauchen sie ein bisschen Schützenhilfe, um im Endeffekt weiterzukommen. Müssen hoffen, dass die Ungarn jetzt beispielsweise nicht gewinnen, dass die Isländer da möglichst sogar am besten gewinnen, denn sobald die Ungarn einen Punkt holen, sind die Dänen nämlich raus, weil mit nur noch 2 Punkten, ja, müssen sie irgendwie hoffen, dass sie da noch einrutschen. Also von daher, es wird sehr, sehr spannend, dann zu beobachten sein. Wenn wir uns vielleicht gucken, sie selbst hatten 42 Würfe, eine Wurfquote von 57% ist jetzt auch nicht so überragend, was natürlich auch an einem starken Mikler gelegen hat, 11 Paradenquote von 31%. Aber was eigentlich das Gravierendste ist, dass die Ungarn 10 Würfe mehr hatten, also 52 Würfe. Und das kann halt nicht sein. Also da muss die Mannschaft, gerade wenn es im Thema vielleicht auch Rebound geht, dass die Bälle dann zurückspringen, da müssen sie wachsamer sein, diese Bälle möglichst bei sich halten und auch Mikkel Hansen nur 3 von 8. Auch das ist auch nicht sein bestes Spiel gewesen. Da mussten jetzt die Dänen ganz, ganz schnell hin. Dann ist Nikola Jakobs natürlich gefragt, der Trainer natürlich, der jetzt letztes Jahr mit der Mannschaft Weltmeister geworden ist, jetzt in die Köpfe der Mannschaft reinzukommen und sagen, hey Leute, wir müssen jetzt gegen Russland alles raufhaufen und dann hoffen wir, dass möglichst die Isländer die Ungarn besiegen, denn die Isländer haben jetzt gegen Russland eine starke Leistung gezeigt mit 34 zu 23, 72% Wurfquote. Überragendes Spiel, also von da kann man da vielleicht schon ein bisschen drauf schielen, dass die Isländer vielleicht gegen Ungarn so deutlich gewinnen oder zumindest gewinnen.
Ja, definitiv. Also das, da könnte man durchaus drauf schließen lassen. Also die Isländer machen das bisher wirklich sehr, sehr gut. Auch dieser deutliche Sieg jetzt gegen Russland kam für mich schon relativ unerwartet. Also hätte ich jetzt nicht
zumal ein paar Mal schon kein Tor geworfen hat, das dürfen wir nicht vergessen.
ja, umso überraschender dann. Und ja, generell, also es zeugt definitiv davon, dass diese isländische Mannschaft wirklich auch in der Breite durchaus sehr gut aufgestellt ist. Auch ein Gudjon Valur Sigurdsson hat übrigens kein Tor geworfen. Also sehr interessant. Alexander Pettersson mit 6 von 7 unter anderem einer der besten Torschützen. Und ja, das ist auf jeden Fall wirklich so eine der größten Überraschungen bisher, wie ich finde, neben den Portugiesen natürlich. Aber ansonsten muss man natürlich bei den Torhütern auch sagen, Björgvin Paul Gustafsson mit 32% gehalten und sein junger Torwartkollege Viktor Hallgrímsson 5 von 6 Würfen abgewehrt, 83%, auch eine ordentliche Quote, kann man mal so machen. Ja, also die Isländer wirklich sind in der Hauptrunde, haben sich jetzt natürlich dadurch qualifiziert und wollen natürlich jetzt auch die Punkte mitnehmen. Und haben definitiv die Ambition, Ungarn zu schlagen, damit diese Vorrunde perfekt wird und man mit einem 2 zu 0 in die Hauptrunde startet. Und da würde ich Ihnen dann definitiv auch weitere Überraschungen zutrauen. Warum nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht kann es natürlich dann die Überraschung des Turniers einfach werden. Also wir haben jetzt ja schon auch gewiesen, dass sie gegen Dänemark mithalten können und auch Dänemark will ich ja schon vom Leistungsniveau ja schon so ein bisschen mit anderen Mannschaften wie Schweden, Norwegen oder auch Slowenien vergleichen. Also von daher mal gucken, was dann die Isländer dann gelingt und natürlich gerade wenn sie natürlich noch gegen Ungarn gewinnen sollten, nimmt der definitiv 2 Punkte mit, egal wenn er mit dabei kommt. Also von daher mal gucken, wie sich dann die Isländer schlagen werden. Das ist das erste Spiel in der Gruppe, bevor dann, dass die Dänen dann am Rennen müssen gegen die Russen. Also von daher, wenn die Dänen spielen müssen, wissen sie schon genau, was sie erreichen müssen, ob es für sie noch was geht oder nicht mehr. Gucken wir mal drauf, ob da vielleicht der nächste große Favorit rausgehen wird. Team, lass uns vielleicht noch zum Abschluss auf Gruppe F kommen, denn ich möchte auf jeden Fall noch über das Spiel Schweden gegen Slowenien sprechen. Spiel, was bei der Spannung erwartet worden war, natürlich auch gerade mit Lume Mevranis gegen seine Nation, wo er auch gebürtig herkommt. Am Ende ein Spiel mit wenig Toren, 19 zu 21, und ich habe es gerade schon mal ein bisschen erwähnt, die Abwehr, die Slowenen gespielt haben, richtig stark, viele Aktionen schon relativ früh unterbunden, dass die gar nicht in Laufen kommen konnten, die Schweden, und dann am Ende natürlich das sehr, sehr stark gemacht, auch wenn es nicht deutlich gewesen ist, aber trotzdem, die Slowenen haben wirklich die Schweden in überragender Manier gestoppt.
Ja, definitiv. Das musst du in Schweden, in heimischer Halle, in Göteborg auch erstmal so machen. Und ja, du hast gesagt, eine Abwehrschlacht wirklich. Zur Pause stand es 10-9 für Slowenien. Die zweite Hälfte gewinnen sie 11-10. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Sieht man auch nicht mehr so häufig. Und ja, generell, also diese Abwehr, die sie gespielt haben, war wirklich sehr beeindruckend zu sehen. Dahinter mit Clement Verlin mit 11 Paraden und 37%. Ein sehr, sehr guter Torhüter, der dazu auch noch ein Tor geworfen hat. Ja, aber auch die Schweden hatten eine gute Torhüterleistung mit Appelgren 33% und Palika 3-4, 75%. Daran lag es also nicht. Also es war wirklich gutes Spiel. Bei den Schweden sticht natürlich negativ heraus Kim Ekdal-Duryea mit einer Quote von 3-11. Uff, das ist wirklich schwach, muss man ehrlich sagen. Ja, aber ansonsten, die Slowenen machen, ja, sorgen auch hier weiter für Aufruhr. Auch hier muss man sagen, Lugomir Vranjes, wir haben es gesagt, wir waren da vor dem Turnier wirklich sehr gespannt zu sehen, wie er schon einen Einfluss hat auf dieses Team, das er kurz vorher erst übernommen hat, und es scheint wirklich echt sehr, sehr gut zu funktionieren. Und ich denke auch, auf die Slowenen sollte man jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall achten. Man hat jetzt das Spiel gegen die Schweiz, die Polen besiegen konnten mit 31-24, auch finde ich sehr, sehr überraschend deutlich, nachdem ja die Polen nur mit 3 Toren gegen Slowenien verloren hatten. Also von daher, das wird sicherlich kein einfaches Spiel, der nächste schon Gradmesser, aber ja, so wie die im Moment auftreten, denke ich mal, sollte das auch eine souveräne Angelegenheit werden für sie.
Wort zu den Schweizern vielleicht, nur das wollte man nicht unterlehnen lassen. Von diesen 31 Toren hat ein Mann fast die Hälfte geworfen, Andi Schmid mit 15 Treffern. Zweitbeste Torleistung von einem Spieler in einem Spiel. Also 15 Tore hat bisher nur einer übertroffen, das waren 19. Wenn ich mich erinnere, Norweger Anfang der 2000er, der das geschafft hat. Also überragende Zahl, die er dort hinzaubern konnte. Also wirklich richtig, richtig stark. Und ja, ein verdienter Sieg, ob es dann gegen Slowenien reicht, wird es sein, ein bisschen zu bezweifeln, aber natürlich trotzdem sehr, sehr spannend zu beobachten, wie es dann in dieser Hauptrundengruppe 2 weitergeht. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Das könnte wirklich anders aussehen, als wir uns das vielleicht vor der Hauptrunde oder auch vor der EM überhaupt gedacht haben. Und es ist wirklich viel, viel Spaß, macht viel Spaß, die Ergebnisse zu gucken. Man merkt wirklich, dass der europäische Handball zusammengerückt ist, dass die Top-Mannschaften sich nicht auf ihren Leistungen ausruhen können, sondern dass sie immer 100% geben müssen, keinen Zentimeter nachlassen dürfen, um diese Spiele zu gewinnen. Und das macht natürlich sehr, sehr sehenswert. Deswegen unbedingt weiter reingucken in die Spiele, uns natürlich auch unbedingt weiterhören, denn uns wird es natürlich nach dem nächsten Deutschlandspalt wieder geben. Das ist am Donnerstag der Fall. Dort gibt es das erste Hauptrundengruppenspiel der deutschen Mannschaft. Da werden wir natürlich drüber reden und dann natürlich uns mit den anderen Gruppen natürlich auch beschäftigen. Dann mit der Hauptrundengruppe mal gucken, ob dann auch die Dänen mit dabei sind und ob sie dann wirklich ja am Mittwoch die Segelschen müssen und dann nur noch zugucken dürfen. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, ob es dann für sie dann gut dann Schluss ist. Ich bin da mal sehr gespannt. Und ja, dann war es das soweit jetzt von uns hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Natürlich uns gerne auch folgen unter Handle Tim Detmar Tim_Detmar23 bei Tim. Bei mir ist es SeppMars56. Wir twittern auch regelmäßig während des Spiels, also auch da gerne mal reingucken und auch gerne Feedback da lassen, mit uns in Diskussion treten. Wie gesagt, ich habe das andere Mal durchgetreten auf Twitter, weil ich da aber eine relativ klare Meinung auch gerade zum deutschen Team habe. Und uns natürlich auch gerne Rezension lassen bei iTunes, gerne mal dann auch uns bewerten, natürlich am liebsten 5 Sterne, aber gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, was hat auch noch nicht so gut gefallen, deswegen sind wir da offen für euer Feedback und hören uns dann wieder dann hier spätestens am Freitag bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.